Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts, wenn eigentlich nichts mehr geht. Und wie Sie höchstwahrscheinlich schon an meiner Stimme erkennen können, begrüßen Sie diese Woche einmal nicht Herr Professor Binnewies und Herr Dr. Markus Wollweber, sondern am Mikrofon befindet sich gerade Markus Suhrmann, mein Name. Ich bin Associate bei Streckmark Schwedhelm und mit mir sitzen gerade noch zwei weitere Personen im Raum. Das wäre einmal zu meiner Rechten.
Nadja Fadetschew, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier bei Streckmark Schwedhelm. Und
Jonas Joosten, ich bin auch Associate bei Streckmark Schwedhelm und jetzt auch seit knapp anderthalb Jahren im Team dabei.
Ja, da wissen Sie ja immerhin schon einmal, mit wem Sie es hier zu tun haben. Und um vielleicht mal zu erläutern, wie es zu dieser Situation gekommen ist, einmal die Idee des heutigen Tages. Und zwar haben Herr Binnewies und Herr Wollweber einmal hier das Podcast-Studio geräumt, um hier der jüngeren Generation einmal den Raum zu überlassen. Sie haben den Raum allerdings nicht komplett geräumt, sondern haben uns hier, ich zähle gerade, 4 Briefumschläge überlassen. Und wir sind so weit informiert, dass sich darin Fragen an uns befinden, die wir möglichst kreativ und authentisch beantworten sollen.
Genau. Und ich würde einfach mal anfangen, den obersten Brief hier rauszuholen. Da steht, wenn das Steuerrecht eine Person wäre, Pünktchen. Nadja, eine Idee?
Ja, schwierige Frage. Also jetzt direkt eine konkrete Person könnte ich nicht benennen, aber wenn ich eine Person an bestimmten Eigenschaften festmachen müsste, dann wäre für mich eine Person im Steuerrecht auf jeden Fall eine gründliche und strukturierte Person, weil man in Steuer- und vor allem auch in Steuerstrafsachen ja oft mit riesigen Akten konfrontiert ist, die man einfach prüfen muss, systematisch aufarbeiten muss und teilweise auch die Nadel im Heuhaufen suchen muss und im besten Fall am Ende auch findet. Deswegen muss die Person auf jeden Fall gründlich und strukturiert sein und auch anpassungsfähig, würde ich sagen, weil das Steuerrecht, das ist ja eine sehr lebhafte Materie und eine derart lebhafte Materie ist natürlich geprägt von sehr vielen Änderungen und Anpassungen. Ich glaube, das Steuerrecht ist eins der Rechtsgebiete, das am meisten an Gesetzesänderungen erfährt und deswegen muss die Person auch sehr anpassungsfähig sein, würde ich sagen. Was sagt ihr dazu?
Sehr unstet im Charakter. Also der Person einmal begegnet, ist sie so drauf. Und wenn man der Person 3 Jahre später begegnet, da kann schon eine ganze Menge passiert sein in deren Leben. Ja. Vielleicht auch nicht unbedingt die Person, mit der man zunächst einmal so viel zu tun hat. Wenn ich da jetzt an alte Unitage zurückdenke, dann wäre für mich ein Kommilitone, wenn ich den jetzt als Steuerrecht betrachten würde, das wäre erstmal derjenige, der ständig in der Ecke herumsteht und mit denen eigentlich viele Leute erstmal gar nicht so viel persönlich zu tun haben. Den sieht man zwar immer wieder und begegnet einen immer in allen möglichen Konstellationen, aber irgendwie so richtig auseinandergesetzt hat man sich mit dem ziemlich lange Zeit erstmal nicht.
Das stimmt. Und wenn man sich dann mit dem auseinandersetzt, dann merkt man aber, dass der eigentlich überall dabei ist. Dass der auf jeder Party tanzt. Und teilweise so sehr gerne dabei ist, dass es manchmal schon ein bisschen an Übergriffigkeit erinnert vielleicht auch.
Ja, so ein bisschen penetrant, seid ständig irgendwie mit dem Geschehen.
Ja, er fasst einfach jeden Lebenssachverhalt, so wenn man es so betrachtet, würde ich denken. Ne?
Genau. Aber wenn man sich die Zeit nimmt und den wirklich kennenlernt, dann offenbart sich da ganz schön viel.
Vielschichtiger Charakter, so könnte man sagen. Ne?
Genau, ja. Haben wir es eigentlich ganz gut mit
zusammengefasst, würde ich auch sagen.
Ja. Genau. Perfekt. Wollen wir dann mit der zweiten Frage beginnen?
Ja, soll ich dir den Briefumschlag mal geben hier?
Ja, sehr interessant. Was hat euch beide denn an der Arbeit als Steueranwalt positiv und negativ überrascht?
Also, was ich schon sowohl positiv als auch negativ, ich weiß jetzt, je nachdem, welchen Winkel der Betrachtung man vielleicht anlegt, ist der, wir arbeiten ja viel mit Behörden zusammen, in meinem Fall jetzt, weil ich überwiegend im Steuerstrafrecht bin, sowohl mit dem Finanzamt, aber auch mit Ermittlungsbehörden. Was mich überrascht hat, ist, wie viele Fehler unterlaufen behördenseitig und wie viel, wenn man es positiv formulieren will, wie viele Angriffspunkte man als Anwalt findet, wie viele Verteidigungsansätze in jeder Akte irgendwie schlummern, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sieht. Also ich würde sagen, ich habe jetzt schon eine Vielzahl von Mandanten betreut und auch gerade in den Strafakten, wo man ja vielleicht erwarten würde, dass besonders wenige Fehler passieren, weil es ja so ein elementarer Grundrechtseingriff einfach ist, allein das Strafverfahren an sich, dass man da erwartet, da sollten keine Fehler passieren. Auch da würde ich sagen, bei keiner einzigen von meinen Akten waren die Vorwürfe jedenfalls so, wie sie am Anfang in der Akte mal aufgenommen wurden und die Ermittlungen ausgelöst haben, am Ende so zu halten. Und das ist irgendwie rechtsstaatlich vielleicht ja überraschend. Aber als Anwalt macht das natürlich total Spaß, weil man immer Ansatzpunkte hat, um die Mandanten dementsprechend zu verteidigen. Also das hat mich sowohl positiv, aber auch negativ überrascht, weiß gar nicht genau, ja, was da überwiegt.
Vor allem auch im Steuerstrafrecht, ne? Das ist etwas, was mich auch sehr überrascht hat, ist einfach, dass man diese Kombination von Steuerrecht und Strafrecht hat und dass, wenn man in Steuerstrafverfahren verteidigt, dass man nicht nur auf die strafrechtliche Ebene guckt, sondern auch schon ganz zu Beginn auf die steuerrechtliche Ebene schaut und guckt, was gibt's denn da eigentlich für Fälle? Ne? Ja, ist der vermeintliche Steuerschaden richtig berechnet und kann man irgendwie die Fehler, die man im Steuerrecht findet, nicht auch dann schon im Strafverfahren angreifen und einfach, dass sich das dann wie so ein roter Faden durchzieht? Das finde ich zum Beispiel ganz spannend.
Da muss ich nochmal direkt eben einhaken, wo du gerade die beiden Verfahren ansprichst. Ja. Also das hat mich auch wirklich total überrascht. Ich habe, deswegen komme ich da drauf, bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten, im Strafrecht promoviert und da lag meiner Diss liegt eine Fallgruppe zugrunde, wo zwei Verfahren gegen den Beschuldigten geführt werden, nämlich im Dopingrecht, was jetzt hier nicht weiter relevant ist. Aber da habe ich schon mal diese Wechselwirkung gehabt zwischen zwei Verfahren, die gegen eine Person geführt werden und dass dieser Konflikt oder diese Wechselwirkung so sehr im Steuerrecht von Relevanz sind. Klar ist mir das untergekommen im Laufe meiner Diss, aber dass es so eklatant ist und sich damit so viele Probleme, aber auch Chancen und Verteidigungsansätze ergeben, das hat mich auch total überrascht auf jeden Fall.
Ja, das stimmt.
Ja, da habe ich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen auf positiver Seite. In das Horn hätte ich jetzt auch geblasen. Dass unser Kanzleimotto ja durchaus ist, wir kommen ins Spiel, wenn eigentlich nichts mehr geht. Und wenn man hier im ersten Monat am Schreibtisch sitzt, hat man dann doch die ein oder andere Situation, in der man sich denkt, na, das scheint ja sogar zu stimmen. Und ja, muss man sich wirklich tiefgehend mit den Fällen auseinandersetzen und ist jetzt später doch auch manchmal überrascht, wie viel doch sich noch entwickelt in den Fällen. Ich hatte jetzt aber parallel Zeit, mir auf der entgegengesetzten Seite noch Gedanken zu machen, nämlich die negativen Überraschungen. Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt so als negative Überraschung beschreiben kann, aber was durchaus auch eine Herausforderung darstellt und was auch eine größere Herausforderung darstellt, als ich es zunächst gedacht hätte, ist tatsächlich auch die Sachverhaltsarbeit. Man kommt ja eben aus dem Studium, hat sich da bis zum ersten Staatsexamen fast ausschließlich nur mit Rechtsfragen beschäftigt, hat alle möglichen Theorien auswendig gelernt. Im Rahmen der Promotion hat man größtenteils einfach über Rechtsfragen geschrieben. Und zwar lockert sich das Ganze im Referendariat ja etwas. Da merkt man schon auch, dass die anwaltliche Tätigkeit schon auch etwas weitergehend ist, als sich einfach nur kreative Gedankenansätze auszudenken. Aber auch da bekommt man ja in den Klausuren, auch im Staatsexamen, einen klaren Sachverhalt präsentiert, an dem man sich eben auch orientieren kann. Und das ist ja in der praktischen Tätigkeit schon auch eine große Aufgabe, dass man überhaupt erstmal den Sachverhalt erarbeitet. Und es ist ja auch ganz häufig wirklich auch die Möglichkeit, einen Fall zu gewinnen, ohne dass man jetzt die höchstrichterliche Rechtsprechung angreift und widerlegt, sondern einfach nur tief gräbt und vielleicht da noch auf Dinge stößt, die einem zum Schluss wieder zugutekommen.
Ja. Und ich würde sagen, da liegt ja auch ein wichtiger Punkt unserer Arbeit, dass wir einschätzen können, auf welche Sachverhaltsdetails es vielleicht auch ankommt, die bis jetzt noch gar nicht so bekannt sind, anders als der Mann dann, der häufig ja irgendwie denkt, andere Sachen sind wichtig als die, die ja dann im Endeffekt aus Rechtsgründen tatsächlich von Belang sind. Ich würde nur einen Punkt ergänzen wollen. Markus, ich weiß, dass du das eigentlich nicht mehr hören kannst, aber ich glaube, das liegt daran, dass du dich seit jeher mit dem Steuerrecht beschäftigst. Für die Zuhörer vielleicht ein kurzer Einschub. Also Herr Suhrmann hat den vollen Weg, sage ich mal, begangen mit Diplom-Finanzwirt. Ich glaube, Schwerpunkt im Studium auch im Steuerrecht ist ja im Steuerrecht. Der wusste das schon, aber für Frau Vadetschew wahrscheinlich und jedenfalls für mich, was mich überrascht hat, ist, wie vielseitig das Steuerrecht ist. Ja, das ist ein Spruch, der vielleicht ein bisschen ausgelutscht ist, aber für mich darf der hier bei der Frage einfach nicht fehlen. Mich hat es nämlich total überrascht, in welche Lebensbereiche Steuerrecht überhaupt eingreift. Also rechtlich steht auf einem anderen Blatt, auch total umfassend, umfangreich, bis man da irgendwann mal komplett den Überblick hat. Das dauert wahrscheinlich Jahre. Aber auch vom Tatsächlichen her, dass man in unserem Mandantenspektrum, finde ich, spiegelt es sich wieder von Einzelunternehmer, von Privatpersonen bis hin zu DAX-Konzernen. Wir haben ja alles dabei. Und manchmal, wenn wir uns über unsere Fälle unterhalten, dann denkt man, ach, wie kommt jetzt der Bezug zum Steuerrecht hin? Also das ist ja ein absurder Sachverhalt irgendwie. Und das ist eine Sache, die die Tätigkeit total interessant macht und die ich vorher nur gelesen habe, aber nicht am eigenen Leib erfahren habe. Und jetzt nach den anderthalb Jahren kann ich sagen, das ist wirklich so und das macht total Spaß. Also.
Ja, und selbst wenn man auch Fälle bekommt, wo man sich denkt, ach, die Kernproblematik, die kennst du, die hattest du doch letztens in einem anderen Fall schon und denkst, ja, cool, dann schaust du dir das an und siehst, dass der Sachverhalt sich doch in Nuancen ändert. Aber diese kleine Veränderung doch eine ganz andere Herangehensweise erfordert. Und ich finde, das ist sehr erfrischend. Man arbeitet für jeden Fall eine andere Taktik aus. Man guckt, wie geht man daran. Und ja, das finde ich einfach sehr herausfordernd und spannend, ne?
Ja, schön, das auch nochmal von euch beiden bestätigt zu hören. Ich habe ja vorher an der Uni auch gearbeitet und da war es auch eine meiner Aufgaben, die Studenten und Studentinnen für den Schwerpunktbereich Steuerrecht zu begeistern. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass der Hörsaal, wenn Schwerpunktbereich 11 ist das, glaube ich, in Köln vorgestellt wird, da ist der Hörsaal schon durchaus leerer geworden und da muss man wirklich immer sich Mühe geben, das Steuerrecht ja interessant zu präsentieren. Und das ist natürlich selbstverständlich ein Punkt. Also sowohl in tatsächlicher Hinsicht die Lebensbereiche, in die das Steuerrecht vordringt, als auch in rechtlicher Hinsicht. Also es gibt ja wirklich viele Schnittmengen auch zum Gesellschaftsrecht. Zivilrechtliche Fragen sind hin und wieder von Relevanz. Das ist natürlich ganz schön spannend. Das kann ich auch bestätigen.
Ja, ich weiß nicht, ob die Zuhörer gehört haben, dass ich nochmal den Zettel hier nochmal herangezogen habe. Da war ja nach der Überraschung aus der Sicht des Steueranwalts jetzt für meine Person gefragt. Und da will ich vielleicht noch auf den Beruf Anwalt ergänzen, dass mich auch überrascht hat, wie frei man tatsächlich in seiner Tätigkeit ist und wie viel Verantwortung das auf der anderen Seite mit sich bringt. Ich glaube, der Kanzleigründer, Herr Streck, der hat es ja immer sehr hochgehalten, die Freiheit der Advokatur. Und ich dachte, im Gegensatz zum Richter jetzt zum Beispiel, ist bei einem angestellten Anwalt die Freiheit wahrscheinlich nicht mehr so hoch oder nicht so hoch. Aber ich habe irgendwie das Gegenteil festgestellt. Ich habe meine Arbeit hier auf dem Tisch, aber wie ich die organisiere, in welcher Reihenfolge, was, wann und so weiter, darin bin ich komplett frei. Und das finde ich total gut, weil man dadurch seine eigenen Stärken ja auch irgendwie besser ausspielen kann, weil man irgendwie weiß, morgens kann ich mich beim Aktenlesen konzentrieren und nachmittags besser beim Schriftsatz oder irgendwie andersrum, dass einem da wirklich wenig Vorgaben einfach von den Partnern gemacht werden. Und das finde ich auch eine positive Überraschung, die ich so gar nicht unbedingt gedacht hätte, weil man ja irgendwie auf dem Papier ein angestellter Anwalt mit einem Arbeitsvertrag und weisungsabhängig und so weiter ist. Also.
Ja.
Ja, da habe ich überhaupt nichts hinzuzufügen. So geht es mir genauso. Und auch bei der Arbeit mit den Partnern, da merkt man ja auch, dass wenn man zusammen an einem Schriftsatz arbeitet, dass ja auch immer die eigenen Ideen sehr willkommen sind und dass das auch immer aufgenommen wird, der eigene Stil auch einem belassen wird. Das war mir zum Beispiel sehr wichtig. Es ist natürlich schön, von den Partnern zu lernen oder auch von anderen Kollegen, aber noch wichtiger ist es, irgendwie seinen eigenen Stil zu entwickeln und das wird hier einem gelassen und das hat mich auch sehr positiv überrascht.
Kann ich bestätigen. Machen wir da doch einen Deckel drauf und kommen zu unserer nächsten Frage. Gerade mal auspacke. Wie läuft die Zusammenarbeit mit den Partnern und Kollegen? Auch Stichwort Hierarchien.
Ja, da kann man ja ganz schön anknüpfen, ja, wo ich gerade aufgehört habe. Also vor allem die Zusammenarbeit mit den Partnern, die gestaltet sich hier so, dass wir ja alle einen Mentor an unserer Seite haben. In meinem Fall ist das Herr Dr. Peters. Und der Mentor hat eigentlich die Aufgabe, dass er einfach so ein bisschen überblickt, wie viel Arbeit hat man auf dem Tisch, dass es auch teilweise nicht zu viel wird. Man kriegt ja von allen möglichen Kollegen hier im Büro Arbeit und ja, der kontrolliert das einfach so ein bisschen und ist auch der Ansprechpartner, wenn man mal irgendwie eine Frage hat. Und ja, das schätze ich sehr, weil man vor allem, wenn man gerade beginnt, vielleicht auch in manchen Sachen ja noch nicht ganz weiß, wie gehe ich daran, und dafür ist der Mentor dann da, dass er einen da so ein bisschen an die Hand nimmt und leitet. Wobei ich dazu sagen muss, dass es nicht nur der Mentor macht, sondern auch generell der Kollegenzusammenhalt und auch gegenüber dem Partner, das hier so ist. Ne? Alle haben ein offenes Ohr. Wenn man eine Frage hat, kann man zu jedem gehen und das diskutieren. Und unter Kollegen genauso. Also ich finde, wenn man irgendwie so den ganzen Tag in seinem Kämmerchen sitzt, dann sieht man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr in seinem Fall. Und dann ist es sehr erfrischend, wenn man irgendwie mal zu einem Kollegen geht und sagt, hey, können wir mal den Fall diskutieren? Und macht sich zusammen Gedanken, sammelt Ideen. Und ich finde, das sorgt auch für einen Kollegenzusammenhalt, was sehr wichtig ist. Und ja, da kann ich nur Positives berichten.
Ja. Ja, bleiben wir erstmal bei der Zusammenarbeit mit den Partnern. Du hast es ja im Prinzip schon alles gesagt, also das ist unser Mentoring-System hier in der Kanzlei. Jeder von uns ist ja mehr oder weniger einem Partner jetzt erstmal ursprünglich zugeordnet. Das führt in erster Linie erstmal dazu, dass jeder auch seine fachlichen Spezialgebiete auch in dem Bereich ein bisschen mitentwickelt. Also es ist ganz normal, dass wenn jetzt beispielsweise Jonas Herrn Dr. Talaska zugeordnet ist oder Nadja, du auch.
Nee, Herr Dr. Peters.
Herrn Dr. Peters, dass ihr jetzt erstmal mit strafrechtlichen Dingen mehr konfrontiert werdet. Ich arbeite beispielsweise viel mit Herrn Professor Bindewies zusammen. Und da gibt es eben viel Unternehmenssteuerrecht, Steuerstreitverfahren auch. Und ausgehend davon ist es eben so, dass man auch mal immer wieder Aufgaben von anderen Partnern bekommt. Und da kommt das ja auch nochmal ins Spiel. Dieses Mentoring-System ist ja auch durchaus wichtig. Also wenn man das jetzt mal als Associate sich vorstellt, man bekommt jetzt von 5 Partnern, die sich allesamt nicht absprechen, parallel ganz wichtige Aufgaben, die man bitte möglichst schnell auch erledigen soll. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das auch durch zu einigen Belastungsspitzen geführt hat, bevor jetzt dieses Mentoring-System in Kraft gesetzt wurde sozusagen.
Also ja, vor allem, weil ja auch die Hemmschwelle für einen selbst, vor allem am Anfang vielleicht etwas größer ist, zu sagen, nee, tut mir leid, ich habe jetzt gerade hier noch 3 Fälle auf dem Tisch, die ich bearbeiten muss. Ne? Also das sagt man ja zu Beginn vielleicht nicht so schnell. Ne? Und dafür ist ja dann der Mentor da, der das für einen regelt, sage ich mal.
Ja, ein bisschen mitfiltert auch.
Genau, ne? Genau.
Was ich auf jeden Fall noch ergänzen wollen würde, ist jetzt auch schon angeklungen. Ein Grund, weswegen ich mich für diese Kanzlei entschieden habe, war, dass man zwar den Mentor hat, aber es klar war, dass man nicht ausschließlich für den arbeitet, so wie bei vielen anderen Kanzleien, wo, ich sag mal, jeder Partner seine Schäfchen hat. Und mir war es ganz wichtig, von verschiedenen Anwälten zu lernen. Und das hat sich als genau richtige Entscheidung herausgestellt, weil man, Nadja hat es am Anfang schon gesagt, hier irgendwie den Raum hat, sich selber zu entwickeln, und dadurch lernt, dass es auch verschiedene Anwaltspersönlichkeiten einfach gibt und verschiedene Herangehensweise, und man ist teilweise erstaunt, wie auch die Partner unterschiedliche Schwerpunkte und unterschiedliche Stärken haben, und dass man daran dann halt sich von vielen Partnern abgucken kann, was machen die gut, was will ich von dem lernen, was halte ich selber vielleicht persönlich für nicht ganz so wichtig, sodass man am Ende irgendwie eine eigene Anwaltspersönlichkeit werden kann.
Finde ich einen super wichtigen Punkt.
Ja.
Also dieses Lernen von unterschiedlichen Partnern, das macht mir persönlich auch ganz besonders Spaß hier in der Kanzlei, weil ja auch eben jeder Partner ganz, ja, ganz individuell auch an Probleme herangeht. Ist natürlich schon so, dass hier, was sagt ihr, so eine einheitliche Linie schon auch erkennbar ist. Also ich finde, man merkt schon, dass das dass Herr Streck als Kanzleigründer hier schon ganz deutlich
seine Spuren hinterlassen
hat, also in vielen Situationen. Das gab es jetzt schon so häufig, dass jetzt ein Partner oder ein anderer Associate irgendwie ein geflügeltes Wort oder einen alten Spruch von Herrn Streck gebracht hat oder auch irgendwie eine Herangehensweise, wie man an Problemen herangeht, was irgendwie immer auch gestimmt hat und irgendwie ziemlich interessant war, finde ich, in den Momenten. Nichtsdestotrotz spielt natürlich die Persönlichkeit der einzelnen Partner da viel rein. Und da macht es natürlich Spaß, sich da immer das rauszusuchen, was man selbst vielleicht auch adaptieren kann. Klar gibt es immer Dinge, die sind höchst individuell, die entsprechen einem vielleicht auch manchmal nicht. Aber so bei jedem sich quasi das rauszupicken, was man selbst gut umsetzen kann, das macht schon eine Menge Spaß. Ja. Dass man seine eigene Beratungspersönlichkeit entwickelt.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir haben die Partner genug gelobt. Ich will vielleicht noch einmal hier auf unsere Ebene zu sprechen kommen.
Aber die haben wir ja auch schon angesprochen.
Ja, aber auch da, ich fand es auch total hilfreich, gerade am Anfang, als jemand, der nicht originär aus dem Steuerrecht kommt, zu wissen, dass da jemand ist in den Büros nebenan, den man mal fragen kann, auch vermeintlich dumme Fragen stellen kann. Und immer irgendwie eine Hilfe bekommt, ohne direkt zum Partner gehen zu müssen, war für mich am Anfang auch total hilfreich. Und ganz grundsätzlich würde ich sagen, haben wir einen guten Zusammenhalt so unter uns. Und es macht die Arbeit ja auch aus, dass man irgendwie, ich gehe gerne morgens ins Büro. Und wenn ich mal einen Tag im Homeoffice war, dann freue ich mich immer darauf, wenn es am nächsten Tag wieder ins Büro geht, wenn wir uns alle wiedersehen und dann
das stimmt.
Zusammen Mittagspause machen.
Oder frühstücken, oder wie frühstücken, heute.
Und so weiter. Ne?
Also Thema Ellbogenmentalität, das was häufig in Kanzleien so geäußert wird oder von Freunden vielleicht, nehmt ihr jetzt nicht so wahr?
Nee, überhaupt nicht.
Auf keinen Fall.
Ja.
Allein, weil ja schon jeder auch wieder in seinen etwas spezialisierten Bereichen ja auch unterwegs ist. Ne? Mhm. Also irgendwie habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt so in der jüngeren Riege hat irgendwie ja jeder auch wieder seinen Spezialbereich, ne, wofür man bei jemandem in der Tür stehen kann. Ne? Jetzt bei euch beiden das Steuerstrafrecht vor allem, aber dann gibt es jetzt auch, Daniel Sommer macht ja beispielsweise Insolvenzsteuerrecht auch. Und wenn da jetzt mal irgendwas auf dem eigenen Schreibtisch liegt, was eher in die Richtung geht, dann weiß ich auch schon, bei wem ich mal in der Tür stehe danach.
Ja, total. Ja, und irgendwie, ich glaube, uns eint so ein bisschen, dass wir alle Bock auch auf Jura und auf Steuerrecht im Speziellen haben. Und das merkt man teilweise, finde ich, auch in den Kaffeepausen. Ich weiß noch, wo wir letzte Woche musste ich als Zeugenbeistand zum Finanzamt und wie wir darüber diskutiert haben, wie die Rolle des Zeugenbeistands eigentlich irgendwie vom Gesetzgeber her gedacht und in der Praxis aber ist. Und dann kommt man schnell in so grundsätzliche Diskussionen, die ich so jetzt vom Lehrstuhl mit meinen Lehrstuhlkollegen kannte und die ich total interessant finde. Deswegen machen wir ja auch irgendwie Jura, weil uns das, weiß ich nicht, persönlich interessiert. Und also das finde ich total angenehm, dass wir da irgendwie oder dass ich da ja coole Leute gefunden habe einfach so. Ne?
Ja.
Ja. Ja, super. Wollen wir mit der nächsten Frage weitermachen?
Ja, gerne. Wie steht es um die Work-Life-Balance?
Oha.
Welche Work-Life-Balance? Ja, Work-Life-Balance. Ich würde mal bei mir anfangen, weil es bei mir ein bisschen anders zu betrachten ist als bei euch, weil ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin hier bin und nebenbei ja noch meine Doktorarbeit schreibe. Und das habe ich damals im Bewerbungsgespräch auch direkt so kommuniziert, dass ich halt noch an meiner Doktorarbeit bin und auch die notwendige Zeit benötige. Und ich bin 2 Tage die Woche hier und habe eine feste Stundenzahl. Also ich arbeite 8 Stunden am Tag. Und da wird auch sehr viel Wert drauf gelegt, dass das auch nicht darüber hinausgeht. Ne? Also hier ist man sehr daran interessiert, dass man seine Zeit für die Doktorarbeit auch bekommt. Und was ich dazu sagen muss, ist auch, dass ich mir die Tage auch teilweise sehr flexibel gestalten kann. Ne? Wenn es mir in einer Woche mal besser passt, montags und dienstags zu arbeiten, dann tausche ich die Tage. Ne? Mhm. Also das ist hier alles sehr flexibel, sehr offen und wird auch sehr viel Wert drauf gelegt. Wenn ich jetzt mal selber merke, ich sitze an einem umfassenden Mandat, ne, das sehr viel Zeit beansprucht oder ich bin gerade total im Schreibflow drin in einem Schriftsatz und möchte jetzt ungerne aus meinem Gedanken rausgerissen werden, um mich dann erst in der nächsten Woche wieder einzuarbeiten, dann kann ich auch sagen, ich hänge jetzt noch mal einen Tag dran, mache dafür aber in der nächsten Woche einen Tag frei. Und das ist hier alles problemlos möglich. Ich kommuniziere das natürlich, damit vor allem mein Mentor auch Bescheid weiß, wann ich da bin und wann nicht. Aber sonst bleibt natürlich sehr viel Zeit und auch an den Tagen, an denen ich dann hier bin, arbeite ich meine Stunde und habe abends auch noch Zeit, mal zum Sport zu gehen, was essen zu gehen oder unsere gemeinsamen Veranstaltungen beim Paddeln, die kriegen wir auch noch immer irgendwie gemeistert.
Nächste Woche wieder.
Ja, das macht natürlich auch mal sehr viel Spaß und ja, das ist von meiner Seite, wie es bei euch ist. Das würde mich auch mal interessieren, wie es bei mir dann ab dem 1.1. aussieht.
Ja, also ich hatte ja am Anfang gesagt, heikle Frage, klar, also ist wahrscheinlich jedem offenbar, dass wir jetzt keinen IG Metall 35-Stunden-Vertrag hier haben und so weiter. Aber ich glaube, im Sommer fahren wir schon im Hellen nach Hause. Ne? So viel muss man auch sagen. Und wenn ich Freunde aus Großkanzleien dem gegenüberstelle, dann merkt man schon, dass wir hier eine humanere Belastung haben, die man gut aushalten kann, so für mich jedenfalls. Und was mir ganz wichtig ist, ist, und das geht mit der Freiheit einher, die ich am Anfang gesagt habe, dass ich mir meine privaten Termine, die für mich wichtig sind, dass ich mir die freischaufeln kann. Und wenn meine Mutter um 18 Uhr zum Geburtstag einlädt, dann kann ich das so planen, dass ich das zu 99,9% auch hinbekomme. Und das hört man jetzt aus anderen Kanzleien vielleicht nicht so sehr. Klar, es erfordert irgendwie Eigenorganisation. Man muss gucken, was schlummert denn da noch? Wo sind die Fristen? Was kommt in einer Woche? Was muss ich heute fertig machen, damit ich nicht morgen auf einmal Stress kriege? Aber wenn man da so ein bisschen drin ist, dann kann man seinen Alltag hier, finde ich, ganz, ganz gut organisieren. Und was mir viel wert ist, ich mache es auf jeden Fall so, dass ich 95% der Wochenenden hier frei komplett frei habe, dann lasse ich mein Diensthandy hier freitagsabends auf der Arbeit liegen und dann kann man sich am Wochenende auch ganz gut erholen. Was man natürlich schon dazu sagen muss, ist ab und zu, wenn es ein Mandat erfordert, dann wären wir auch alle die Letzten, die irgendwie sagen würden, ja, weiß ich nicht, jetzt Wetter schön, ich will an See. Macht ja keiner, ne? Also wir halten da schon unsere Mandate im Blick und wenn es erforderlich ist, und irgendwie viel auf einmal kommt, dann sitzt man hier auch schon mal ein bisschen länger. Aber im Endeffekt hält sich das, finde ich, die Waage. Und Arbeit ist ein wichtiger Teil meines Lebens, aber mir macht es auch Spaß. Und ich fühle mich jetzt nicht so, dass ich hier jeden Moment an Burnout erkranken würde.
Ja, also das war bei meiner Kanzleiwahl jetzt zum Berufsstart auch ein wichtiges Kriterium bei mir, dass ich mein Privatleben jetzt nicht gänzlich den Job opfern möchte und opfern kann. Und das kann ich bis jetzt sagen, das klappt auch so. Also in einer ganz normalen Arbeitswoche kriegt man es auf jeden Fall gut hin, abends noch Sport zu machen, wenn man möchte, abends zu kochen. Und wie Jonas schon gesagt hat, wenn mal ein besonderer Termin ansteht, der vielleicht auch mal ein bisschen früher beginnt, dann kriegt man das mit ein bisschen Eigenorganisation auf jeden Fall hin, den auch wahrzunehmen. Und eben in die andere Richtung, so ehrlich kann man ja auch sein, wenn es mal erforderlich ist, ich da jetzt auch kein Problem mit, vielleicht mal hier ein Stündchen länger zu machen, wenn es ein Mandat erfordert. Wir hatten es ja schon angesprochen, früher jetzt im Podcast, so diese Freiheit des Berufs, die geht natürlich in alle Richtungen und ermöglicht es einen natürlich auch bei entsprechender Selbstorganisation und Arbeitsorganisation, sich seinen Alltag so zu gestalten, dass man sowohl im Job erfüllt ist.
Ja. Und vielleicht ein Punkt, den wir beide jetzt hier vergessen, weil es uns nicht betrifft, aber wir haben total viele Kolleginnen und Kollegen, die auch in Teilzeitmodellen ganz unterschiedlicher Art arbeiten. Auch das ist möglich, wenn man sagt, ein Volltags-Anwaltsjob passt gerade nicht in meinen Lebensabschnitt rein, dann findet man immer irgendwie eine Lösung, die, glaube ich, für beide Seiten dann okay ist. Da, so wie ich das wahrnehme, auf jeden Fall offene Ohren sind da vorhanden. Was ich noch ganz wichtig finde auch und was unheimlich ja dazu beitragen kann, seine Flexibilität für sich selber zu schaffen, ist die Möglichkeit von Homeoffice. Also 2 Tage Stimmt. in der Woche kann man irgendwie ohne Absprache einfach zu Hause bleiben und von zu Hause aus arbeiten. Ja, und das nicht nur gut dafür, mal konzentriert 4 Stunden an einem Schriftsatz sitzen zu können, sondern auch um so kleine Besorgungen zu machen. Gestern war ich zum Beispiel im Homeoffice da. Ja, wir waren am Muttertag mit meiner Mutter Porzellan bemalen und ich musste das abholen. Und dann war ich in der Mittagspause mal nicht mit meinen Kollegen irgendwo unterwegs, sondern bin zu dem Porzellanladen gefahren, habe das abgeholt. Solche Sachen, das ist natürlich ein super Paket und so weiter für solche Kleinigkeiten gut. Und dadurch kriegt man wieder die Flexibilität in seinen Alltag rein, die dann Work und Life vielleicht, ohne dass Work darunter leidet, gut in Einklang passen einfach, ja.
Ja. Ja, da ist die Kanzlei im Prinzip nicht anders als andere Unternehmen. Seit der Corona-Pandemie hat sich da natürlich einiges getan. Ich glaube, vorher war das hier auch nicht so gang und gäbe, dass jetzt sehr viel Homeoffice stattgefunden hat. Aber jetzt jedenfalls, seitdem wir hier arbeiten, ist das, wenn man irgendwie einen Grund dafür hat und gerne ins Homeoffice möchte, war das bislang bei uns wirklich noch gar kein Problem. Und es ist auch wirklich praktisch teilweise. Ja. Ich mache es eigentlich relativ selten, wenn es mal irgendwie auch ein Mandat vielleicht mal erfordert, wenn man weiß, so man verkriecht sich jetzt eine Woche wirklich ganz tief in einer Akte am Schreibtisch und schreibt eine riesige Klagebegründung, dann kann das wirklich mal ganz nett sein, das einfach in aller Ruhe vielleicht mal zu Hause zu machen, wenn private Termine, wie jetzt irgendwie ein Paket entgegennehmen oder sowas, wenn sowas mal ansteht, kann es sinnvoll sein. Aber ansonsten muss ich aber auch sagen, dass ich ganz gerne mit euch in der Kanzlei auch
Start nur Homeoffice wäre auch schrecklich.
Ja, auf jeden Fall. Gut, dann wünsche ich Ihnen nächste Woche oder zur nächsten Folge wieder ganz viel Spaß mit Herrn Professor Binnewies und Herrn Dr. Markus Wollweber und wir verabschieden uns. Tschüss.
Ciao.